Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Abus Unlocked. Bevor wir in die neue Folge reinstarten, kurzer Hinweis an dieser Stelle. Dieses Gespräch haben wir schon im Sommer 2024 aufgezeichnet. Jetzt geht's los. Ganz viel Spaß. Wer sein Fahrrad liebt, der schiebt oder heute eher der trägt. Herzlich willkommen zu Abus Unlocked. Mein Name ist Luisa Skrabic und gemeinsam öffnen wir in diesem Podcast die Schlösser zu den besten Geschichten spannender Gäste. Heute ist es ein Fahrradschloss, denn es geht aufs Fahrrad mit Ulrich Bartholmös. Ulrich ist besser bekannt unter seinem Spitznamen Uber. Uber ist ein Mann der Extreme und vor allem eins extrem zäh. Angefangen im Profiradsport hatte er erst mit 27 Jahren, ist jetzt knapp 10 Jahre her, damals noch mit dem Rennrad, heute mit einem ganz anderen Geschoss, nämlich dem Gravelbike. Was das ist und wo die Unterschiede liegen, das klären wir gleich. Vielmehr interessiert mich aber auch, wie es ist, 4000 Kilometer in 14 Tagen zu radeln. Ultrarennen über mehrere Tage, ganze Gebirgsketten, Ländergrenzen sind das, was Uber am liebsten fährt. Wie man sich auf so eine Tour vorbereitet, das möchte ich von ihm erfahren, was es mental mit einem macht, 4 Tage mit wenig Schlaf alleine Extremsport zu betreiben und ob man sich da überhaupt drauf vorbereiten kann, darüber sprechen wir. Und ich habe es eben schon gesagt, wer sein Bike liebt, der trägt es auch mal. Denn genau das macht Uber auf den Touren, die er fährt. Denn das Gelände ist anspruchsvoll. Wie man da trotzdem sicher unterwegs ist, auch darüber wollen wir sprechen. Und fast genauso anspruchsvoll wie das Gelände, in dem er fährt, stelle ich mir den Spagat vor zwischen Bike und Büro. Denn Uber ist auch Geschäftsführer eines Unternehmens. Und ich freue mich auf ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Hallo Ulrich.
Hallo, ich grüße dich. Danke, dass ihr mich eingeladen habt.
Sehr gerne. Die erste Frage vorweg, darf ich Uber sagen?
Selbstverständlich.
Setzt dich zusammen aus deinem Vor- und deinem Nachnamen, Uber.
Genau.
Irgendwann mal auch der Spitzname Uli vorgekommen oder nie?
Tatsächlich von meiner Frau Mutter viel Uli genannt worden, aber das ist dann unterwegs irgendwann komplett verloren gegangen und irgendwie Richtung Uber mutiert und so dann auch geblieben. Und ich bin vollkommen fein damit.
Und Mama sagt inzwischen auch Uber?
Nee, weiter Uli oder Ulrich.
Du kommst gerade von deiner letzten Tour. Wir haben gestern Abend noch gesprochen. Du bist gestern Abend 20:30 in Düsseldorf gelandet. Warst vorher unterwegs, einige Tage auf dem Rad. Wo warst du unterwegs die letzten Tage? Wie war das?
Ich komme aus Spanien und bin letzte Woche, also vor 2 Tagen, ein Gravelrennen in Girona gefahren. Das Traca, eines der größten Gravel-Events in Europa mit dieses Jahr über 2800 Finishern auf verschiedenen Strecken. Und es war eigentlich geplant, dass ich die längste Distanz fahre, die 560 Kilometer. Die musste aber abgesagt werden, weil das Wetter extrem schlecht war. Wir hatten so viel Regen in 3 Tagen wie das ganze Jahr nicht zusammen. Oh. Mhm. Also im wahrsten Sinne des Wortes Land unter. Mhm. Und die Strecke ging auch in die Pyrenäen auf 2000 Meter. Und da oben hat es einfach am 1. Mai nochmal richtig, richtig viel Schnee gehabt. Und damit war die Strecke unpassierbar. Mhm. Deshalb bin ich nur 360 Kilometer gefahren, war aber trotzdem ein schöner, langer Tag auf dem Rad sozusagen und dann freue ich mich jetzt hier zu sein.
Und 360 Kilometer an einem Tag, das ist richtig, ne?
In 13 Stunden.
In 13 Stunden, wow. Jetzt ist es ja so, du wohnst auch in Spanien, habe ich gesehen. Du pendelst quasi zwischen München und Spanien. Das heißt, es war für dich ja eigentlich ein Rennen vor der Haustür, oder?
Ja, in der Tat. Ich lebe mittlerweile in der Nähe von Girona. Arbeite, aber auch hier in Deutschland, also in München.
Und wie war das denn jetzt für dich, die letzten Tage quasi vor der eigenen Haustüre zu fahren? Kanntest du die Strecken? Da ist das quasi für dich bekanntes Terrain?
Das ist tatsächlich auf der Treppenstufe. Echt? Von zu Hause. Eine der Strecken ging wirklich sprichwörtlich bei mir vor der Haustür vorbei. Ich kenne da wirklich jeden Meter sozusagen. Girona und die Region hat wahnsinnig schöne Strecken, sowohl für Straßenrad, für Mountainbike, für Gravel. Und ich fahre in Summe 25.000 bis 28.000 Trainingskilometer pro Jahr. Mhm. Und, entsprechend kann man davon ausgehen, dass ich irgendwie den ein oder anderen Meter eben dieser Strecken in den letzten Jahren schon das ein oder andere Mal gefahren bin. Und es ist einfach eine wahnsinnig schöne Atmosphäre, wenn man so ein großes Event, was in den letzten Jahren zum einem der größten Radsport-Gravel-Festivals in Europa oder dem größten sich entwickelt hat, wenn man das zu Hause vor der Haustür hat und sieht, dass Leute aus den USA, aus Australien, aus der ganzen Welt kommen, um das zu erleben. Und das ist einfach eine sehr, sehr besondere Atmosphäre, weil natürlich die ganze Community, die ganze Gemeinschaft da irgendwie zusammenkommt, eine Woche sozusagen den Radsport zelebriert und da zu Hause zu sein und viele, viele Leute zu kennen und die dann auch an der Strecke und vor und nach den Rennen zu sehen und zu sprechen und zu quatschen und eine gute Zeit zu haben. Das ist einfach nochmal ganz was Besonderes, wenn es irgendwie zu Hause erfahren bin, als eben draußen.
Das kann ich mir vorstellen, auf jeden Fall. Es ist jetzt schon ein paar Mal das Wort Gravel gefallen und Gravelbike. Lass uns da nochmal drauf eingehen. Das ist ja inzwischen so eine richtige Trendsportart geworden. Klär mir mal kurz die Basic, damit jeder so eine Vorstellung davon hat, worum es eigentlich geht. Also ich habe Gravel mal natürlich auch gegoogelt und mal übersetzt. Schotterbike oder so. Wie würdest du denn Gravel beschreiben? Was verbirgt sich hinter dieser Sportart Gravelbiken?
Naja, ich sag mal, so ist es, glaube ich, einfach eine Evolutionsstufe von Fahrrädern, herkommend von Rennrädern mit breiteren Reifen, mal sehr vereinfacht gesagt. Und die Idee dahinter im Prinzip, runterzukommen von asphaltierten Straßen und Feldwege, Schotterwege, irgendwelche Wirtschaftswege in Wäldern und so weiter nutzen zu können, aber alles auf, ich nenne es mal, angelegter Infrastruktur unterwegs zu sein und jetzt nicht abgrenzend zum Mountainbike, wo man ja eher in sehr, sehr grobem Terrain unterwegs ist. Das ist es eben exakt nicht, sondern eben genau die Mitte. Also eher so fahren auf Feldwegen und das eben mit ein bisschen mehr Komfort durch breitere Reifen. Das glaube ich einfach und das macht auch für mich so den Reiz aus. Man kommt einfach an Ecken, wo jetzt aus einem guten Grund keine asphaltierte Straße hinführt. Und wie es so ist, wo keine asphaltierte Straße ist, ist weniger Zirkus, sind weniger Menschen und es ist dann alles ein bisschen naturbelassener und schöner. Und das macht, glaube ich, für viele einfach den Reiz so am Gravelfahren aus, dass man so ein bisschen abseits von asphaltierten Straßen und ein bisschen in Ruhe unterwegs sein kann.
Das klingt ein bisschen so, als hätte man ein bisschen mehr Freiheit als mit einem Rennrad, ne?
Mit einem Gravelrad kann man einfach beides machen. Und ich trainiere viel auf Straße, viel auf eben solchen Feldwegen. Und mit einem Gravelrad ist das einfach wahnsinnig cool, weil man kann damit natürlich ganz genauso gut auf der Straße fahren. Das tut dem Ganzen keinen Abbruch und tut nicht weh. Deshalb ist es am vielseitigsten und man braucht sich nicht so viel Gedanken drüber zu machen, wenn man irgendwie eine Abkürzung nach Hause nehmen will, dann fährt man halt irgendwie quer den Feldweg irgendwie geradeaus, als den Umweg auf der Straße zu nehmen und man kommt da gut durch und deshalb ist das irgendwie für mich, was ich mittlerweile am meisten mag.
Ja. Du bist aber tatsächlich auch mal Rennradtouren auch gefahren oder Rennen gefahren. Wie kam dann der Wechsel zum Gravel? Also wie kann ich mir das vorstellen? Ein Kollege hatte ein Gravelbike und du hast gesagt, ey, das möchte ich gerne mal ausprobieren oder wo war so dein erster Kontakt mit diesem Sport, mit diesem Gravelbiken?
Ja, in der Tat. Gerade so den Long-Distance-Sport habe ich angefangen auf der Straße. Bin da auch viele Rennen gefahren und in der Tat kam es so ein bisschen willkürlich, zufällig, ich weiß nicht, wie ich es am besten beschreiben soll, ein Organisator von einem Rennen, was ich gefahren bin, die Transpyrenees und die Transiberica, das sind beides Rennen, Langdistanzrennen auf der Straße. Die haben auch ein Gravel-Rennen in Südspanien veranstaltet, am Badlands. Und nachdem ich da 2020 zum zweiten Mal gefahren bin, haben die gesagt, Mensch, komm doch irgendwie in 3 Wochen auch noch zu Badlands. Und ich habe gesagt, ah nee, ist schwierig, weil ich bin gerade irgendwie 10 Tage Rennen gefahren und bin jetzt irgendwie ziemlich erschlagen. Und außerdem habe ich auch überhaupt gar kein Gravelbike. Und dann haben die gesagt, gar kein Problem. Wir kennen da jemanden, der bringt da irgendwie ein Gravelrad mit. Und so war es dann am Ende auch. Dann habe ich irgendwie 2 Tage vor diesem Rennen ein Gravelrad bekommen, was ich irgendwie, wo ich noch nie drauf gesessen habe und was ich irgendwie, wo ich keinerlei Erfahrungen mit hatte und habe das ausprobiert. Also meine erste Gravel-Ausfahrt war wirklich 780 Kilometer lang. Es war ein wilder Ritt und ein wildes Abenteuer. Es hat mir aber einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht, eben genau aus dem Grund, weil man eben so ein bisschen abseits von Infrastrukturen, abseits vom Verkehr unterwegs ist und ein bisschen mehr die Natur genießen kann. Und hat mir wahnsinnig getaugt. Und dann ist irgendwie so das Gravelfahren über die Jahre immer mehr geworden. Kommen von der Straße, fahrend über Feldwege hin zu kleine, schmale Trails. Und im Moment bin ich, glaube ich, zumindest was die Rennen anbetrifft, die ich fahre, so 80% eher abseits von Straßen unterwegs und nicht mehr ganz so viel auf asphaltiertem Terrain.
Mhm. Und du hast das dann weiter verfolgt. Du bist dran geblieben beim Gravelbiken. Du hast gerade gesagt, die Liebe war entfacht zwischen dir und dem Gravelbike. Du hast dann angefangen, die ersten Rennen zu fahren, hattest unglaublich viele Erfolge direkt zu Beginn und das quasi als Newbie. Du hast es gerade gesagt, draufgestiegen, losgefahren und das hat einfach gematcht. Wann kam denn so der Punkt, wo du gemerkt hast, boah, da könnte was gehen, da bleibe ich dran und professionalisiere das vielleicht auch?
Ich bin 2019 drei Rennen gefahren, ich habe alle drei gewonnen und mir wurde dann so ein bisschen Talent sozusagen nachgesagt.
Ein bisschen.
Ein bisschen und natürlich entfacht das irgendwie so eine gewisse Begeisterung auch für einen selbst. Das kann ich nicht leugnen. Ich habe aber auch gemerkt, dass es mir einfach wahnsinnig viel Spaß macht und dass es Möglichkeiten eröffnet, irgendwie Länder und Orte zu sehen, wo man jetzt typischerweise nicht so hinkommt, wenn man, ich sag mal, Pauschaltourismus betreibt. Und das hat mich wahnsinnig fasziniert und dann schaut man so ein bisschen, was in dieser kleinen Nische des Langdistanzradsports so los ist und was es so für Veranstaltungen gibt. Und dann kommt man an exotische Orte. Ich war vor 2 Jahren, bin ich in Chile gefahren. Letztes Jahr bin ich in den USA gewesen. Ich bin in Ruanda gewesen. Ich bin Anfang diesen Jahres in Marokko gewesen. Also man kommt gut rum und es macht einfach wahnsinnig viel Spaß und es sind immer schöne Geschichten, die dabei irgendwie entstehen und die man dann irgendwie erzählen kann. Und dann ergibt sich das oder es hat sich für mich so ein bisschen ergeben.
Jetzt ist schon öfter mal das Wort gefallen, Ultrarennen oder lange Distanz. Ab wann gilt denn so ein normales Gravel-Rennen als Ultradistanz oder von welchen Dimensionen sprechen wir da?
Ich sage mal so, alles ab 700 Kilometer, nach oben hin keine Grenze. Also das, was ich im Moment im Fokus habe und was ich am meisten fahre, ist irgendwo zwischen 700 und 4.500 Kilometern nonstop. Nonstop meint, die Uhr beginnt zu laufen, wenn man startet und sie hört wieder auf, wenn man im Ziel ankommt.
Gibt es da Vorgaben, dass man irgendwie einen gewissen Zeitraum einhalten muss bei dem Rennen?
Es gibt in der Regel dann irgendwo eine Cut-off-Zeit, die sozusagen eine Zeitgrenze, die aber de facto nur beschreibt, wie lange der Organisator sozusagen Zeit hat, irgendwo zu warten, weil natürlich es gibt auch Leute, die sich gerade für sehr, sehr lange Distanzen halt dann auch Zeit nehmen und das eher so als Tour in Anführungszeichen sehen. Und natürlich hat ein Organizer dann auch jetzt vielleicht nicht Lust, auf den letzten noch einen ganzen Monat zu warten. und ich fahre da in der Kategorie, also alle Rennen, die ich fahre, sind ohne Unterstützung unsupported. Ultracycling heißt das dann, was einfach heißt, die Zeit fängt an zu laufen, wenn man startet, hört auf, wenn man ankommt. Alles, was man dazwischen macht, muss man sich selbst organisieren. Das heißt, es gibt auch kein irgendwie Auto, was mich begleitet, irgendwie wie man das aus dem Fernsehen kennt von der Tour de France, wo dann jemand kommt und, weiß ich nicht, man hat einen Platten und dann kriegt man ein neues Rad und irgendjemandem reicht ein Getränke und man kriegt abends eine Massage oder irgendwie sowas. Sowas gibt es bei mir nicht, sondern ich fahre das wirklich komplett alleine. Wenn ich was zu essen brauche, dann muss ich irgendwie in den Supermarkt oder an der Tankstelle oder eben irgendwo anhalten. Wenn ich müde bin, dann muss ich irgendwo einkehren, Hotel, Pension, was auch immer. Oder ich habe einen Schlafsack dabei und schlafe einfach irgendwo draußen in der Wildnis. Und das alles passiert eben in dieser Zeitspanne zwischen Start und Finish. Und je nachdem, wie viel Zeit man mit Einkaufen, mit Schlafen, mit sonstigen Sachen so verbringt, fährt man halt effizienter oder eben weniger effizient und schneller oder weniger schnell. Und das macht das Ganze so spannend, weil es nicht nur um die reine physische Leistung geht, die man auf dem Rad bringt, sondern sehr, sehr viel auch um mentale Stärke, um Effizienz abseits vom Rad, weil es einen signifikanten Unterschied macht, ob ich mich jetzt abends gemütlich in ein Restaurant setze und irgendwie gute Pasta irgendwie esse und einfach in Ruhe an einem Tisch mit Messer und Gabel speise, oder ob ich mir irgendwo 3 Sandwiches mitnehme, mir die in die Trikottasche stopfe und einfach auf dem Rad fahre. Und das macht dann die Unterschiede aus.
Und du bist natürlich, du sitzt natürlich abends im Restaurant, ne? Gönnst dir die Pasta.
Wenn ich keine Rennen fahre, ja.
Nein, aber sonst ist es wirklich so, dass du darauf achtest, möglichst wenig Schlaf und Essen auf dem Rad. Ist das so?
Alles, was man auf dem Rad machen kann, angefangen von Zähneputzen über...
Beim Fahren,
ja. Also meine Philosophie ist so ein bisschen, die Standzeit zu minimieren. Mhm. Also alles, was ich auch auf dem Rad machen kann, versuche ich auf dem Rad zu machen. Schlafen geht jetzt da irgendwie schwierig. Mhm. Dafür muss man schon einhalten, aber alles andere von Zähneputzen über Essen, das findet auf dem Rad statt.
Und das dann teilweise über 2 Wochen? Oder ich habe gesehen, 4000 Kilometer, 2 Wochen bist du zuletzt auch gefahren. Das heißt, das ist ja schon eine echt lange Zeitspanne. Nicht nur diese physische Anstrengung, die du genannt hast, 4000 Kilometer zu radeln, sondern eben auch das Mentale. Wie bereitest du dich darauf vor, auf solche Rennen? Ich meine, du bist quasi reingeschmissen worden in diesen Sport, das haben wir eben schon erfahren. Brauchst du da noch mentales Training?
Ich sage mal so, es entwickelt sich. Ich habe ja jetzt nicht mit 4500 Kilometern angefangen, sondern ich habe meine Erfahrung gemacht auf kürzeren Rennen, auf einfacheren Rennen, in Anführungszeichen. Das erste Rennen, was ich gefahren bin, war die Transpyrenees. Das waren knappe 48 Stunden. Und da lernt man so ein bisschen den Modus kennen und man probiert dann Sachen aus und das entwickelt sich. Und die Tour Divide, die 4000 Kilometer, die ich letztes Jahr gefahren bin, das war mit Abstand, also gerade auch die 14 Tage, waren mit Abstand das längste, was ich je gefahren bin. Mhm. Und da braucht es natürlich, also wenn man das so schnell fahren will, braucht es viel, viel Erfahrung, viel Kenntnis über den eigenen Körper und den eigenen Geist, bis man irgendwie imstande ist, das dann so umzusetzen und zu machen. Das entwickelt sich einfach, die Erfahrung entwickelt sich mit der Zeit. Also ich brauche jetzt nicht spezifische mentale Vorbereitung auf sowas, sondern ich setze da ganz einfach sehr, sehr viel auf Erfahrung, die ich in den letzten 4, 5 Jahren gesammelt habe.
Wie ist es dann im Anschluss an so ein Rennen, wenn du ins Ziel fährst und nehmen wir nochmal als Beispiel diese 4000 Kilometer geradelt bist, brauchst du dann eine Pause? Wie sieht danach deine Belohnung oder hast du vielleicht so ein Ritual, was du nach dem Rennen machst? Wie sieht das aus?
Schlafen, essen, ganz
die Grundbedürfnisse ganz aufladen.
Ganz einfache Grundbedürfnisse. Die Belohnung ist, es geschafft zu haben. Hm. Und das ist ein sehr, sehr spezielles Gefühl, was man jetzt auch schwer vermitteln kann. Das muss man einfach erlebt haben. Mhm. Ja, also innerhalb von 2 Wochen von Banff, Kanada, 4300 Kilometer entlang der Rocky Mountains an die Grenze von Mexiko zu fahren, das muss man gemacht haben und erlebt haben, um irgendwie das Gefühl verstehen zu können, was man dann irgendwie hat. Sehr, sehr schwer, das zu transportieren und zu erklären. Aber wenn ich ankomme, dann ist das einfach, ich weiß Zeit dann extrem zu schätzen und sich hinzusetzen und eine Mahlzeit zu sich zu nehmen, ohne Stress. Mhm. Einfach da zu sitzen und einfach ganz in Ruhe zu essen, ist dann für mich was ganz, ganz Besonderes und hat einen ganz anderen Stellenwert, weil ich mir diese Zeit eben während des Rennens nicht nehme, sondern da muss alles zack, zack gehen und da ist alles auf extreme Effizienz getrimmt. Und dann sozusagen das abgeschlossen zu haben und so ein bisschen zu wissen, die Uhr tickt jetzt nicht mehr, das ist dann ein total tolles, es ist ein sehr, sehr einfaches Gefühl, aber es ist einfach so, okay, ich kann jetzt hier 10 Minuten sitzen und einfach schauen und einfach auch 10 Minuten gar nichts tun und es stört niemanden und es beeinflusst auch gar nichts. Und das ist dann sehr, sehr lustig.
Es klingt so, als würde dich das total erden und entschleunigen, obwohl du dir ja vorher quasi selbst gewählt diesen Stress gemacht hast. Aber dieses Gefühl danach klingt dann so wahnsinnig entschleunigt. Und du sagst gerade, mein Dasitzen, nichts machen, rumgucken. Wenn du jetzt auf dem Fahrrad unterwegs bist und diese unglaublichen Szenarien siehst, ja, wie die Rocky Mountains, durch die du fährst, nimmst du dir denn da auch manchmal so einen Moment, darüber nachzudenken, was du da eigentlich gerade machst und wo du bist, vielleicht mal ein Foto zu machen, mal nach Hause zu schicken?
Also wenn ich diese Tour mache von 24 Stunden, die der Tag hat, sitze ich dann roundabout 20 Stunden auf dem Rad. Man hat wahnsinnig viel Zeit. Man ist komplett allein und man ist komplett allein mit sich und seinen Gedanken. Und je nachdem, wo die Strecke lang geht, jetzt sowas wie die Tour Divide, hat man auch über 300, 400 Kilometer irgendwo in New Mexico im Süden der USA, hat man einfach mal keinen Mobilfunkempfang. Und man sieht irgendwie für 12 Stunden oder länger kein Haus und keine Menschenseele. Und das ist alles sehr, sehr einsam und man ist da sehr viel Zeit mit sich allein unterwegs. Und ich mag das einfach unheimlich gern, weil du hast es gerade gesagt, es entschleunigt. Es ist was ganz anderes gegenüber dem, ich nenne es immer dem normalen Leben, wo man irgendwie sein Smartphone hat und hier einen Termin und morgen hier und übermorgen da und dies und jenes und das muss ich noch erledigen und Freunde treffen und hier und so. Man ist ja immer irgendwie so ein bisschen, ich will nicht sagen getrieben, aber man hat ja normalerweise oder ich habe in meinem Leben jetzt wenig Zeit, wo ich sage, auch heute weiß ich gar nicht, was ich anstellen soll. Und das hat man aber bei so einer Veranstaltung oder bei so einem Rennen, wo man einfach nur fahren, essen, schlafen muss, entschleunigt das.
Fragst du dich denn manchmal so, warum tue ich mir das an, wenn es hart wird?
In den einzelnen Minuten und Momenten mit Sicherheit schon. Ja. Und dann verfluche ich mich auch mal irgendwie dafür. Aber das ist jetzt kein treibender Gedanke, der irgendwie für lange bleibt, weil nach jedem Tief kommt auch wieder ein Hoch und irgendwie nach jedem anstrengenden Berg, den man irgendwie hochfährt, steht man auf dem Gipfel oder fährt über die Kuppe und hat dann irgendwie einen wahnsinnig schönen Ausblick. Und das belohnt dann für die Strapaz wieder und dann hat man irgendwie eine schöne Abfahrt und dann ist da zu wissen, warum man ist.
Wie gehst du mit dieser Einsamkeit um, wenn du da 14 Tage fährst, unbegleitet, ohne Teamkollegen? Wie ist das?
Es ist für mich wahnsinnig schön, eben so aus dem Alltag auch mal rauszukommen. Und wenn man dann 14 Tage allein unterwegs ist, dann muss ich mich um absolut überhaupt nichts kümmern, sondern nur um Radfahren, Essen und Schlafen. Und das ist ein schönes Kontrastprogramm und eine schöne Erholung sozusagen auf eine sehr, sehr individuelle Art und Weise. Und ja, natürlich, ich bin jetzt irgendwie nicht komplett allein. Ich habe natürlich irgendwie Kontakt zu meiner Familie, zu meiner Frau. Man telefoniert ja dann schon irgendwie mal und hat irgendwie ein Mindestmaß an sozialer Interaktion. Ja. Und das ist auch immer sehr, sehr schön. Aber es wirkt sehr, sehr entschleunigend vom normalen Leben, wie ich immer irgendwie sage.
Der Safety Check.
Das ist natürlich auch die Frage, wenn du sagst, teilweise stundenlang ohne Handynetz, wie schaffst du es denn auf solchen Touren auch sicher zu fahren? Also, dass du dir sicher sein kannst, ich komme auch immer heil ins Ziel. Wie machst du das?
Auch da sammelt man viel Erfahrung. Also gerade für, wenn ich unterwegs bin in sehr abgelegenen Regionen, dann habe ich so ein Satellitenkommunikationsgerät dabei, was eben auch funktioniert, wenn es einfach kein Handynetz gibt. Irgendwo mitten in der Wildnis steht nun mal in den seltensten Fällen irgendwie ein Mobilfunkmast. Man hat darüber die Möglichkeit, immer zu kommunizieren und auch sozusagen, wenn wirklich irgendwie was passiert, im schlimmsten Fall einen Notruf abzusetzen. Das gibt ein gutes Gefühl von Sicherheit und ansonsten gute Vorbereitung, gutes Material, viel Erfahrung eben genau in solchen Umgebungen sich zu bewegen, zu wissen, wie viel Bekleidung man mitnehmen muss, für welches Wetter, auf was man vorbereitet sein muss, gerade irgendwie im hochalpinen Terrain, ist extrem wichtig, genügend Wasser und Verpflegung dabei zu haben, Material, um sich irgendwie selbst zu helfen. Also man muss einfach, um Sicherheit gewährleisten zu können, muss man sich einfach gut vorbereiten. Da hilft es, viel Erfahrung mitzubringen und dann kann man da die ein oder andere brenzliche Situation mit Sicherheit gut überstehen.
Mit Sicherheit, ja. Auf der einen Seite musst du natürlich dann für Sicherheit sorgen, auf der anderen Seite musst du alles mitschleppen, alles Gewicht, was dich belastet. Lass uns mal so einen Blick in deine Fahrradtasche werfen. Wie sieht die aus? Was ist da drin, wenn du das Rennen startest?
Primär Primär Bekleidung, primär Werkzeug und irgendwie kleinere Ersatzteile. Also ich nehme jetzt keinen kompletten Fahrradreifen mit oder so, aber Nadel und Faden, um im Zweifel auch irgendwie einen Fahrradreifen, der irgendwie aufgerissen ist, zu nähen. Und solche Kleinigkeiten, da kann man mit kleinen Materialien und Werkzeugen schon sehr, sehr weit kommen, aber gerade auf so einer Tour von 4.500 Kilometer, so Rettungsdecken ähnliche und dergleichen, also einfach um in widrigsten Bedingungen, da geht es dann, also man muss es einfach so sagen, da geht es dann auch irgendwann ums nackte Überleben, wo man sich Gedanken drüber machen muss, wie überstehe ich eine Nacht in einem Schneesturm.
Ist dir das vorgekommen?
Ist mir noch nicht vorgekommen, aber
du bereitest dich drauf vor?
Ich bin drauf vorbereitet, also wenn man gerade bei der Tour Divide, der höchste Punkt sind 3600 Meter in den Rocky Mountains in Colorado. Wenn man da drüber fährt und ich meine, im alpinen Gelände kann das Wetter umschlagen. Man kann auch irgendwie in Schnee- oder Hagelsturm kommen, der jetzt nicht irgendwie im Wetterbericht stand. Und dann muss man da irgendwie durchkommen und darauf vorbereitet zu sein, sowohl vom Material als auch vom Mentalen. Das ist einfach enorm wichtig.
Schneesturm ist dir noch nicht begegnet, aber wahrscheinlich schon die ein oder andere brenzlige Situation. Erzähl mal so ein bisschen was von den Erlebnissen, die dir auf den Touren am meisten in Erinnerung geblieben ist. Kann eine besonders schöne Begegnung gewesen sein, kann aber auch, wie du gerade gesagt hast, sowas wie in die Richtung Schneesturm gehen. Was sind so Dinge, an die du als erstes denken musst, wenn du zurückdenkst an die Touren, an aufregende Dinge, die dir da passiert sind?
Ich bin in Spanien bei der Transiberica vor 4 Jahren unterwegs gewesen, in den Bergen in Nordspanien, in den Picos de Europa. Und da gab es einen fürchterlichen Regen, war es super kalt, hat geschüttet wie aus Kübeln und es ging dann da in so ein Tal, ja, so ein Dead End, wo im Prinzip rein und raus dieselbe Strecke war. Und auf dem Weg dahin gab es Schlammlawinen, die durch den Regen von den Bergen runtergekommen sind und die Straße irgendwie versperrt haben. Und da musste man dann irgendwie drüber klettern und da seinen Weg bahnen. Und da unten in diesem Tal gab es eben eine Wirtschaft und eine Pension und ich bin da vollkommen durchgefroren und komplett durchnässt da angekommen, konnte auch bibbernd nicht mehr besonders viel sagen, aber die haben dann schon gesehen, was ich jetzt irgendwie brauche und haben mir ein Zimmer gegeben und wenn man sich da dann unter die heiße Dusche stellt, dann kommen auch irgendwie nach ein paar Minuten die Lebensgeister wieder zurück.
Ja.
Und dann sieht alles wieder irgendwie ganz anders aus, wenn man die Klamotten irgendwie auf die Heizung hängen kann oder trocken föhnen kann. Und dann geht es den nächsten Morgen wieder weiter. Aber das sind so sehr, sehr spezielle Erlebnisse, die man da in den unterschiedlichsten Formen einfach in diesen Veranstaltungen einfach hat.
Und du hast gerade gesagt, man muss drüber klettern. Das heißt, wörtlich genommen drüber klettern, du schnappst dein Rad und musst auch teilweise mal das eine oder die ein oder andere Hindernisse überwinden, indem du drüber kletterst?
Ja.
Fahrrad auf dem Rücken oder wie soll ich mir das vorstellen?
Ja, echt? Das ist in der Tat so, also gerade auch bei der Tour Divide in den USA, da gibt es den berühmten Sport des in Anführungszeichen Hike-Bikes. Also man geht mit dem Rad wandern und da gibt es dann auch Abschnitte, wo man sich einfach drauf einstellen muss, dass man 3, 4, 5 Kilometer einfach den Berg hoch wandert, weil einfach es zum Fahren zu steil, zu steinig, zu grobes Terrain ist. Oder auch, wenn es in den Bergen einfach noch Altschnee hat, dann gibt es auch da Abschnitte, wo man einfach, weiß ich nicht, wenn man irgendwie auf der Nordseite von irgendeinem Hang unterwegs ist, wo halt noch Schnee aus dem Winter liegt, dann lässt es sich da auch semi-gut fahren. Das heißt, dann nimmt man einfach irgendwie sein Rad, packt das auf den Rücken und dann läuft man mit dem Rad auf dem Rücken den Berg nach oben.
Ist das dann nur so ein kleiner Hügel oder muss man dann wirklich auch mal so 10, 15 Minuten mit dem Rad?
Man muss dann auch mal 10, 15 Minuten mit dem Rad wandern. Ich glaube, dieses Jahr werde ich es dann, ich habe dieses Jahr im Oktober ein Rennen vor mir, der Arizona Trail. Das ist ein Rennen, wo man im Prinzip 1100 Kilometer mit dem Mountainbike fährt. Dann baut man das Mountainbike auseinander, schnallt es auf einen Rucksack, läuft den Grand Canyon, den South Rim nach unten und den North Rim wieder hoch. Das sind dann 35 Kilometer oder 33 Kilometer, wo man durch den Grand Canyon wandert, mit dem Rad auf dem Rücken und dann auf der anderen Seite das Rad wieder zusammenbaut und nochmal irgendwie 150 Kilometer bis ins Ziel fährt. Und da ist dieses Hike-Bike sozusagen wirklich Teil des Programms. Und da ist man dann mehr als einen halben Tag wenn man schnell wandert, ist man mehr als einen halben Tag einfach zu Fuß mit dem Rad auf dem Rücken unterwegs und das gehört zu diesem Abenteuer einfach dazu.
Wahnsinn. Was sagt deine Familie dazu, dass du diesen Sport machst? Ist deine Frau nicht auch manchmal so und sagt, meld dich doch 2-3 Mal öfter? Wie gehen die damit um?
Ja, wir haben so ein bisschen die Regel in Anführungszeichen oder halt einfach Absprachen, dass ich mich sehr regelmäßig melde. Und wenn gute Infrastruktur ist, dann irgendwie alle paar Stunden, gerade irgendwie auf so Veranstaltungen wie Tour Divide, wo man dann auch einfach mal einen halben Tag kein Handynetz hat, dann eben über dieses Satellitengerät kurze Nachrichten schicken, die dann in der Regel nicht mehr als irgendwie 2 Worte gehe schlafen enthalten, weil man, also bei all, was all diese Rennen eint, es gibt immer irgendwo online eine Karte, wo man meinen Aufenthaltsort sieht. Mhm. Also man kann mich sozusagen digital verfolgen, wo ich irgendwie gerade langfahre. Das gibt natürlich dann auch meiner Familie irgendwie ein gutes Gefühl, dass meine Frau weiß, ich bin in Bewegung und ich fahre irgendwie und nach all den Rennen, die ich gemacht habe, weiß sie mittlerweile auch so, Karten zu lesen und Situationen einzuschätzen. Wenn ich besonders langsam bin, dann schaut sie aufs Höhenprofil und dann sieht sie, okay, der fährt halt gerade irgendwie einen Berg hoch und dann ist es irgendwie total normal, dass er extrem langsam unterwegs ist. Und man hat an so Tagen, der durchschnittliche Tag hat irgendwie gute Zeiten und irgendwie weniger gute Stunden. Und in weniger guten Stunden, da tue ich mich irgendwie eher nicht melden und einfach versuche, so mich auf mich selbst zu konzentrieren. Mhm. In besseren Stunden, da telefoniert man dann oder sendet irgendwie Sprachnachrichten oder so. Mhm. Da bleibt man schon in Kontakt. Aber ja, das ist natürlich eine sehr, sehr eigene, sehr intensive Form des Sports. Und ich glaube, meine Frau sagt, es ist mit all den Jahren immer nur noch schlimmer geworden.
Oh.
Ich bekomme da wahnsinnig viel Unterstützung von zu Hause und weiß es natürlich sehr zu schätzen, auch die Möglichkeit einfach zu haben, das so zu machen, wie ich das mache. Und das ist alles andere als selbstverständlich.
Mhm. Ja, und du hast es ja auch gerade gesagt, du hast Sicherheitsvorkehrungen, du checkst das Wetter, du hast dein Equipment dabei, das dich da gut durchbringt. Das Material wird natürlich auch gut strapaziert über so 4000 Kilometer in so kurzer Zeit. Jetzt ist ja Gravel so ein bisschen ein Trend geworden. Wir haben es ja schon eingangs angesprochen. Gravel-Bikes gibt es immer mehr. Immer häufiger sieht man sie. Auch Rennradsportler, so wie du früher, wechseln den Sport. Was meinst du, wo geht das noch hin? Werden wir irgendwann Sonntagnachmittag statt Tour de France vielleicht eine Gravel-Tour verfolgen im Fernsehen?
Ja, ich glaube, in die Richtung wird sich's irgendwie entwickeln. Ich meine, selbst bei der Tour de France in diesem Jahr sind noch keine Gravel-Etappen, aber zumindest irgendwie signifikant lange Gravel-Abschnitte irgendwie dabei. Und man sieht damit natürlich, dass irgendwie die ganze Industrie und auch die Vermarkter und alle drumherum sich so ein bisschen auf diesen Zug auch draufsetzen. Mhm. Und man sieht das auch irgendwie an den großen Veranstaltungen. Ich meine, die UCI veranstaltet irgendwie einen ganzen Stapel Gravel-Rennen und eine Gravel-Weltmeisterschaft. Ich glaube, dieser Gravel-Sport, gerade mit diesen Eintagesrennen oder auch Etappenrennen, der entwickelt sich gerade wahnsinnig schnell und kommerzialisiert und professionalisiert sich gerade wahnsinnig. Ich bin da nochmal in einer Nische unterwegs, gerade mit dem Unsupported und Long Distance. Da wird es, glaube ich, jetzt auf absehbare Zeit auch keine Kameramotorräder geben, die mich da irgendwie begleiten werden. Aber es wird sich auch immer weiter irgendwie entwickeln und immer mehr Leute kommen da irgendwie dazu und probieren das für sich aus. Und da gibt es, glaube ich, wahnsinnig viele unterschiedliche Formate, die auch den Platz und den Raum schaffen, für Interessierte das einfach auszuprobieren. Mhm. Und wo es auch Einsteiger-Events einfach gibt. Ich hatte es schon angesprochen. Jetzt in Girona gerade das Traca 560 ist, glaube ich, so ein schönes Einsteiger-Event, wenn man das jetzt mal ausprobieren will. Mhm. Das schafft auch jeder irgendwie in 2-3 Tagen irgendwie das fertig zu fahren. Man muss nicht gleich irgendwie mit Natur die Weite und 4.500 Kilometern anfangen. Mhm. Und das ist, glaube ich, das Schöne, dass es einfach Türen und Möglichkeiten öffnet, dass da jeder das so ein bisschen, diesen Abenteuer-Spirit für sich entdecken kann.
Ja, und es wird, der Markt öffnet sich natürlich zum einen für mehr Sportler, die diesen Sport betreiben möchten, aber auch für die Hersteller, die natürlich jetzt auch merken, die Nachfrage ist da. Wir brauchen das passende Equipment dazu. Und da kannst du sicherlich auch von Erfahrung sprechen, dass du merkst, Partner stocken auf, rüsten aus. Und woran ich jetzt als erstes denken muss tatsächlich, wenn ich an die Fahrrad-Equipment denke, ist der Helm. Wenn ich es richtig gesehen habe, du fährst mit dem roten Helm.
Ich habe verschiedene Farben und auch verschiedene Modelle, die ich von Abus fahre, einfach auch für unterschiedliche Bedingungen und unterschiedliche Anforderungen. Mhm. Das ist einfach wahnsinnig cool, auch so ein bisschen mein Feedback mit reinzugeben, was für mich oder was in meinem speziellen Segment irgendwie relativ beliebt ist, sind zum Beispiel Helmlampen, die man oben irgendwie auf einen Helm schraubt, und das so ein bisschen mit reinzugeben und Tipps zu geben, zu sagen, hier, schaut euch mal dies und jenes an und das passt gut und das kann man vielleicht noch irgendwie ein bisschen anders machen. Das sind dann so kleine feine Details, die jetzt mit Sicherheit nicht für jeden, der einen Helm kauft, irgendwie relevant sind, aber die dann so eine Helmlampe nutzen wollen, die sind dann, glaube ich, sehr, sehr dankbar, wenn das eben auch alles irgendwie gut zusammenpasst. Mhm. Und gut miteinander funktionieren.
Ja, und wie du gesagt hast, ne, du bist der größte Praxistest, den man machen kann, so ein ganzes Jahr mit den ganzen Kilometern, die du da abrockst und das Feedback, wenn das mit in die Produkte einfließt, also besser geht's ja eigentlich nicht. Wie ist das denn jetzt? Du bist ja nicht nur auf dem Fahrrad unterwegs, sondern du bist auch noch Geschäftsführer eines Unternehmens. Das sind ja beides, würde ich jetzt sagen, sehr zeitaufwendige Hobbys. Das eine ist dein Job, das andere ist dein Hobby. Wie verbindest du das miteinander?
Es ist so ein bisschen der Spagat und es gleicht sich beides so ein bisschen aus, wenn man so möchte. Das Radfahren hat tatsächlich als Ausgleich zum Job mal irgendwo begonnen, weil ich einfach ein paar Stunden am Tag für mich brauchte, wo ich einfach mal nicht über die Arbeit und die Probleme und so irgendwie nachdenke, sondern irgendwie Zeit auch für mich finde und abschalten kann, und dafür taugt Radfahren mir persönlich einfach sehr, sehr gut. Mhm. Ich mag irgendwie im Büro schier unlösbare Probleme haben. Ich steige aufs Rad und nach 5 Minuten sind die einfach vergessen. Mhm. Und die Probleme lassen sich auch noch lösen, wenn man irgendwie von einer 2-Stunden-Ausfahrt irgendwie wiederkommt und dann vielleicht auch mit ein bisschen Abstand und mit einem frischen Geist. Und dafür hat es mir einfach geholfen. Und ich meine, es gibt wahnsinnig viele Parallelen zwischen dem Unternehmertum und irgendwie diesem Ausdauersport, wie ich ihn betreibe. Man braucht halt so ein gewisses Durchhaltevermögen, man muss sich irgendwo auch durchsetzen können, man muss irgendwie Probleme lösen können, man muss irgendwie so ein bisschen improvisieren können immer. Und ich glaube, da hilft so sowohl das Unternehmertum hilft irgendwie dem sportlichen Aspekt, als auch der sportliche Aspekt hilft irgendwie so dem Unternehmertum. Wenn es mal nicht so läuft, dann weiß man, es kommen auch wieder bessere Zeiten. Mhm. Und das gilt fürs Berufliche ganz genauso wie fürs Sportliche.
Mhm. Und die Touren, die du machst, die kann man ja tatsächlich im Prinzip so ein bisschen live verfolgen. Ich habe es jetzt zuletzt die letzten Tage gemacht, während du unterwegs warst in Spanien, auf deinen Social-Media-Kanälen. Da bist du ja auch sehr aktiv. Da findet man immer alle Infos zu allen Rennen. Da meldest du dich auch zwischendurch mal von der Strecke, ne?
Genau, das ist irgendwie so ein bisschen ein Teil der Geschichte auch, die Geschichten einfach zu erzählen und auch irgendwie zeitnah und live so ein bisschen zu erzählen. Wie gesagt, es gibt in der Regel immer so eine Karte, wo man so einen kleinen Punkt verfolgen kann und dann sozusagen sieht, in welchen abgelegenen Ecken ich gerade irgendwie unterwegs bin. Mhm. Und der Punkt auf der Karte, der erzählt natürlich nicht sehr viel, wie es mir gerade geht und wie es irgendwie, ob jetzt schönes Wetter ist oder schlechtes Wetter ist oder was gerade so los ist. Und das dann über die Social-Media-Kanäle so ein bisschen zu ergänzen.
Und das klingt jetzt so, als gäbe es da noch einige Geschichten, die wir heute gar nicht alle abdecken können. Aber eine möchte ich auf jeden Fall doch noch erfahren. Erzähl mal, was sind denn so außergewöhnliche Orte, an denen du schon übernachtet hast? Komm, jetzt musst du ein bisschen aus dem Nähkästchen noch plaudern.
Ich glaube, die berühmteste Geschichte ist tatsächlich auch vergangenes Jahr auf der Tour Divide entstanden. In einem Abschnitt, der The Great Divide Basin heißt in Wyoming, muss man sich vorstellen, wie ein 160 Kilometer langer Abschnitt durch eine halbwüstenartige Landschaft. Wikipedia sagt dazu, das ist ein abflussloses Becken. Mhm. Und man plant im Prinzip, da irgendwie durchzufahren. In 8-9 Stunden muss ich irgendwie genügend zu essen und zu trinken mitnehmen und dann kommt man irgendwie am anderen Ende wieder raus. Und ich bin da reingefahren und unterwegs hat es das Regnen angefangen und der Boden ist dort sehr lehmig. Und mit Wasser wird das kein Spaß. Die nennen das Peanut Butter Mud. Und das setzt dann das Rad und die Reifen komplett zu. Also man kann dann nicht mehr fahren. Das ist alles voll Schlamm. Das ist alles unheimlich schwer. Mhm. Ich habe dann da irgendwie einen Fortschritt von weniger als einem Kilometer pro Stunde gemacht. Oh. Und war mitten in der Hälfte, also bei 70 Kilometern in die eine und in die andere Richtung. Mhm. Und wenn du dir jetzt irgendwie so vorstellst, 1-2 Kilometer die Stunde, überschlag kurz im Kopf, wie lange du noch unterwegs sein wirst. Mhm. Wenn du irgendwie 9 Stunden geplant hast, dann geht das irgendwie ein bisschen darüber hinaus, was man geplant hatte. Und man hat natürlich nur irgendwie begrenzt Essen und Trinken dabei. Das heißt, es wird dann schon auch mal so ein bisschen haarig. Es war abends und ist in die Nacht reingegangen. Und da ist, wie gesagt, keine Zivilisation. Dann macht man sich natürlich schon so Gedanken um Unterkühlung. Und man muss einfach in Bewegung bleiben und muss sich da irgendwie durch die Nacht schlagen. Ich bin da zusammen gewesen durch Zufall mit 2 anderen, die auch an dem Rennen teilgenommen haben. Wir waren im Prinzip die ersten 3, also die führenden des Rennens in dem Moment. Und wir waren mehr oder weniger nah beieinander. Und mitten in diesem Great Divide Basin haben wir dann ein Dixie-Klo gefunden. Das stand da auf einem Anhänger. Kein Mensch weiß, warum das da steht und was das da gemacht hat und wer das da gelassen hat und warum. Und das hat alles überhaupt gar keinen Sinn ergeben. Aber da stand ein Dixie-Klo, also wirklich so eine Plastiktoilette, 1x1 Meter groß. Ja. Irgendwie mit Spanngurten auf einen Anhänger, auf so einen kleinen Anhänger geschnallt, der auch nicht viel größer war. Und ich meine, das war der einzigste Schutz irgendwie weit und breit vor dem Wind und dem Regen. Und vorangekommen ist man eh nicht. Also haben sich irgendwie 3 erwachsene Herren in ihre Emergency Bivis, in diese Rettungsdecken-ähnlichen Säcke gepackt und haben sich zu dritt in dieses Dixie-Klo gequetscht und haben dort die Nacht irgendwie von 22 Uhr abends bis 10 Uhr den nächsten Morgen verbracht, weil es ging ja nicht nur darum, irgendwie die Nacht jetzt abzubaden, sondern wir mussten warten, bis es aufhört zu regnen und der Boden so ein bisschen antrocknet, dass eben dieser Schlamm nicht mehr so kleben bleibt. Da verbringt man dann eben mal irgendwie 12 Stunden mit anderen in einem Dixie-Klo, 1x1 Meter. Und das ist mit Sicherheit irgendwie so die abenteuerlichste Geschichte gewesen. Ja, oder der abenteuerlichste Schlafplatz, den ich irgendwie mit anderen mal gewählt habe. Ja. Und weil diese Route da eben vorbeigeführt hat, ist das so ein bisschen dann zu einem Social-Media-Wunder geworden, weil jeder, der da irgendwie vorbeigekommen ist, und die Leute haben natürlich diese Geschichte gehört, jeder hat dann irgendwie vor dieser Toilette ein Selfie gemacht.
Das steht immer noch da oder stand da noch da?
Ich weiß nicht, ob es immer noch da steht, aber es stand da halt auf jeden Fall irgendwie noch einige Wochen. Und jeder, der da vorbeikam, postete dann irgendwo und es sind dann Dutzende, wenn nicht irgendwie Hunderte von Selfies aufgetaucht, wo Menschen sich irgendwie mit diesem Dixie-Klo fotografiert haben und gesagt haben, haha, die 3 haben da irgendwie drin geschlafen. Ich habe irgendwie dieses Dixie-Klo gefunden und das ist mit Sicherheit eine der witzigsten Geschichten, wo man irgendwie auf solchen Abenteuern schlafen kann.
Ja. Und seitdem, wenn du an einem Dixie-Klo vorbeikommst, wirst du plötzlich müde.
Ich habe keine besonders tiefe emotionale, also es war vollkommen okay, da die Nacht zu verbringen, aber ich habe trotz der vielen Zeit, die ich da war, keine besonders emotionale Beziehung irgendwie zu diesen Toiletten entwickelt. Es ist okay, dass sie existieren, aber ich habe jetzt kein Bedürfnis. Hast du
keinen in den Garten gestellt, so als Erinnerung? Nein. Okay. Auf der anderen Seite, das ist jetzt ein Extrembeispiel von etwas so gut gegangen. Erzähl uns noch eine Geschichte, an die du dich gerne erinnerst, wenn du an diese schönen Momente erinnerst. Vielleicht irgendwie eine Gastfreundschaft, die du erlebt hast in einem Land, die dir besonders in Erinnerung geblieben ist. Etwas, wo du sehr, sehr gerne dran zurückdenkst.
Gastfreundschaft, wenn man abends irgendwo hinkommt und eigentlich bloß irgendwie ein Bett sucht, einen Ort zum Übernachten. Und wenn man da irgendwo in eine Pension oder irgendwie ein Guesthouse kommt, es draußen vielleicht irgendwie nass ist und kalt ist und man kommt da irgendwie total eingeweicht und komplett zerfroren und dreckig natürlich dann auch irgendwie rein. Es provoziert ja ganz automatisch irgendwie Fragen und die Leute wundern sich, wo zum Teufel kommst du her und was machst du da? Und dann versucht man in der Regel zu erklären, dass man gerne auch direkt bezahlen möchte. Mhm. Wenn man da irgendwie abends, weiß ich nicht, um 11 reinmarschiert, dann versucht man irgendwie direkt zu bezahlen, weil man ist ja vor dem Frühstück schon weg.
Ja.
Und dann bekommt man in der Regel so, nein, wir machen dir irgendwie morgen früh noch Frühstück. Um 6 sind wir wach oder um 5 sind wir wach. Mhm. Nee, da bin ich schon stundenlang weg. Mhm. Ich bleibe eigentlich nur 3 Stunden und bin dann irgendwie um 2 wieder unterwegs. Und dann hat man natürlich irgendwie noch mehr Erstaunen in den Gesichtern. Ja. Und wenn man sich dann irgendwie noch so kurz die Zeit nimmt und so ein bisschen erzählt, was man hier eigentlich tut, mhm. Dann erlebt man sehr, sehr viel Entgegenkommen und sehr, sehr viel Herzlichkeit mhm. und bekommt irgendwie in Locations, wo die Küche schon irgendwie seit 3 Stunden geschlossen ist, stellen die sich dann noch hin und packen irgendwie einfach nur einen Topf Nudeln mhm. Irgendwie auf den Herd. Mhm. Und ich meine, Nudeln sind in 10 Minuten gekocht und man will da ja dann auch irgendwie kein 5-Sterne-Menü oder irgendwas mhm. haben und bekommt noch irgendwie was Warmes zu essen. Und Leute sind einfach wahnsinnig liebevoll und hilfsbereit. Und das sind so ganz, ganz einfache Gesten, die dann wahnsinnig schöne Momente bescheren, wo man dann zum Teil oder wo ich dann zum Teil auch danach mit den Gastgebern irgendwie noch in Kontakt bin und die mich dann auch wieder bei meinen anderen Rennen irgendwie verfolgen und da dann so ein bisschen eine persönliche Beziehung entsteht. Mhm. Und das macht einfach wahnsinnig viel Spaß, so mhm. Auf diese Art und Weise dann Leute einfach auf der ganzen Welt kennenzulernen und mittlerweile da auch Freunde zu haben in aller Herren Ländern. Das ist wahnsinnig schön.
Das klingt total schön, wirklich. Über so ein Hobby, so die Welt zu bereisen, das klingt schon fast nach Urlaub. Und da stellt sich mir noch die Frage, machst du überhaupt Urlaub oder ist das für dich dein Urlaub, auf dem Rad zu sein?
Ich mache schon auch normalen Urlaub, in Anführungszeichen.
Aber du liegst da wahrscheinlich nicht am Pool irgendwie so den ganzen Tag, 4 Stunden.
Das ist nicht so, meins, aber ich sag mal, irgendwie in den Bergen wandern zu gehen oder auf eine andere Art und Weise Erholung zu suchen, als irgendwie ein Rennen zu fahren, das mache ich schon auch.
Uwe, ich hoffe, dass du noch sehr, sehr viele schöne Stunden auf dem Rad verbringen wirst. Es war ein sehr, sehr schönes und sehr inspirierendes Gespräch. Ich werde zu Hause mein Fahrrad wieder putzen und mich draufsetzen, versprochen. Ich werde verfolgen auf Social Media, wo du unterwegs sein wirst. Du hast viele Touren vor dir, hast du gesagt, dieses Jahr. Und falls ihr das auch verfolgen möchtet, klickt gerne mal in die Shownotes. Da findet ihr die Links zu den ganzen Profilen von Uber. Und ja, du wirst dich heute vielleicht noch aufs Rad schwingen. Morgen früh wieder. Wann geht's für dich weiter?
Ja, heute Nachmittag, morgen
heute
früh
Nachmittag.
Auf jeden Fall. Ja.
Schön. Dann wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß dabei. Und ich werde diesen kleinen Punkt, der sich auf der Karte bewegt, verfolgen, wenn du das nächste Mal fährst.
Da freue ich mich. Sehr vielen Dank.
Danke dir.
Alle Infos zu Abos Unlocked findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.